Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Nicht erst seit der schleichenden Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin beschäftigt uns der Kolonialismus. Vor allem das Wüten der europäischen Kolonialmächte in Afrika. Vielleicht wundern sich manche, dass die Geschichte immer wieder hochkocht. Und in den letzten Jahren mehr denn je. Aber die Antwort ist schlicht, die ehemals kolonialisierten Länder sind selbstbewusster geworden und kommen allmählich in die Lage, das erlittene Unrecht zu einem weltpolitischen Thema zu machen. Man muss sich nur einmal das Schicksal des großen kongolesischen Hoffnungsträgers Patrice Lumumba vergegenwärtigen. Alexander Beer erinnert an ihn, der vor 60 Jahren eines gewaltsamen Todes starb.
Geboren am 2. Juli 1925 in der Provinz Kasai, ist er zunächst Postbeamter und Gewerkschafter. Schnell macht er sich als talentierter und charismatischer Redner einen Namen. Er spricht sich für einen geeinten Kongo jenseits von ethnischen Barrieren aus und ist ein vehementer Gegner der Kolonialherrschaft. Im Gegensatz zu anderen Parteiführern strebt Lumumba nicht nur die formelle Unabhängigkeit an. Er will das Land auch in die wirtschaftliche Unabhängigkeit führen. Im Jänner 1959 kommt es in der Hauptstadt Leopoldville, dem heutigen Kinshasa, zu Massendemonstrationen gegen die Kolonialherrschaft, die sich auf das ganze Land ausbreiten und die blutig niedergeschlagen werden. Mittlerweile ist auch den Belgiern klar, die Unabhängigkeit des Kongo lässt sich nicht länger hinauszögern. So beginnen am 20. Jänner 1960 in Brüssel die Unabhängigkeitsverhandlungen, zunächst ohne Lumumba. Der sitzt wegen sogenannter antikolonialer Umtriebe im Gefängnis. Doch die kongolesischen Delegierten fordern seine Befreiung. Die Kolonialregierung lenkt ein, er kommt nach Brüssel mit verletzten Handgelenken. So kann er am berühmten Table Ronde, den Verhandlungen am runden Tisch, teilnehmen. Die kongolesischen Delegierten agieren geschlossen. Belgien gibt dem Druck nach. Am 30. Juni 1960 soll der Kongo unabhängig werden. Nach Beendigung der Verhandlungen finden am 25. Mai 1960 im Kongo Parlamentswahlen statt, von denen Lumumbas Partei MNC als Sieger hervorgeht. 30. Juni 1960, Palais de la Nation, Leopoldville. Die Kongolesinnen und Kongolesen feiern die Unabhängigkeit, müssen aber die herablassende Rede des belgischen Königs Baudouin, Onkel des heutigen Königs Philipp, hören, in der er die angeblichen Wohltaten von König Leopold II. Rühmt.
L'indépendance du Congo. Kongos Unabhängigkeit stellt die Krönung des Werkes dar, das König Leopolds eigenes Genie ersann, das er mit hartnäckigem Mut unternahm und an dem Belgien unverdrossen weiterarbeitete.
Kein Wort zu den unvorstellbaren Gräueltaten an der kongolesischen Bevölkerung. Kein Wort zu den Millionen Opfern von Ausbeutung und Unterdrückung. Ein Schlag ins Gesicht der Kongolesen. Während der König spricht, notiert Patrice Lumumba in Windeseile eine Rede. Ohne dass es im Protokoll vorgesehen wäre, ergreift er das Wort. Was dann folgt, ist eine spektakuläre Abrechnung mit Belgien und ein flammendes Bekenntnis zur Überwindung der Kolonialherrschaft.
Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux.
Kämpfer der Unabhängigkeit, heute siegreich. Unsere Wunden sind zu frisch. Und noch immer zu schmerzhaft, um sie aus unserer Erinnerung zu vertreiben. Wer wird je die Massaker vergessen, in denen so viele unserer Geschwister umgekommen sind? Die Gefängnisse, in die jene geworfen wurden, die sich weigerten, sich einem Regime der Unterdrückung und Ausbeutung zu unterwerfen. Zusammen, meine Brüder, meine Schwestern, werden wir einen neuen Kampf beginnen. Einen erhabenen Kampf, der unser Land zu Frieden, Wohlstand und Größe führen wird.
König Baudouin ist erzürnt. Bereits zu diesem Zeitpunkt bahnt sich an, dass die ehemalige Kolonialmacht brutal zurückschlagen wird. Denn allen ist klar, Lumumba schickt sich ernsthaft an, der Ausbeutung des Kongo ein Ende zu bereiten. Ein Schreckensszenario für Belgien, für die mächtige Bergbauunion Union Minière und die Konzessionäre, sagt Buchautor und Aktivist Emmanuel Mbolela.
Ils avaient besoin des matières premières et ils trouvaient qu'avoir quelqu'un comme Lumumba à la tête du pays.
Die Kolonialmächte wussten, dass es für sie nicht mehr möglich sein würde, sich ohne Wenn und Aber den Ressourcen des Landes zu bedienen, wenn Lumumba an der Spitze des Staates stünde. Sie wussten, dass Lumumba alle bisherigen Wirtschaftsbeziehungen neu verhandeln würde. Das war inakzeptabel, denn das hätte die Entwicklung von Belgien und ganz Europa zu sehr gebremst.
Moïse Tshombe, Präsident der Provinz Katanga, erklärt die Abspaltung des riesigen und rohstoffreichen Landesteils. In seinen separatistischen Bestrebungen wird er augenblicklich von Belgien unterstützt. Der bekannte Schweizer Soziologe und Buchautor Jean Ziegler erlebte als junger UNO-Mitarbeiter die Kongo-Krise aus nächster Nähe mit.
Stellen Sie sich vor, 12 Tage nur nach der Erklärung der Unabhängigkeit erklärt die Provinz Katanga, die Minenprovinz, wo etwa 90% aller Reichtümer, der unglaublichen Reichtümer dieses Landes lokalisiert sind, ihre Unabhängigkeit, konstituiert eine eigene Regierung, schafft eine eigene Armee.
Lumumba versucht zu retten, was zu retten ist. Als er von der Abspaltung Katangas erfährt, fliegt er mit Präsident Kasavubu dorthin. Doch der belgische Kommandant Weber, der später in die Ermordung Lumumbas involviert sein wird, erteilt ihnen keine Landeerlaubnis für den Flughafen der Provinzhauptstadt Elisabethville. Belgische und amerikanische Geheimdienste beginnen mit dem Armeechef und späteren Langzeitdiktator Mobutu zusammenzuarbeiten. Der Handlungsspielraum von Lumumba wird immer enger. Im September wird Lumumba zu Hausarrest verurteilt. Er versucht zu fliehen, doch Armeechef Mobutu lässt ihn von Soldaten verfolgen. Mit 2 seiner Mitstreiter wird Lumumba gefasst und in einer Kaserne bei Tisville im Westen des Landes interniert. Bald danach bringt man ihn auf Betreiben des belgischen Ministers Daspremont nach Katanga. Er wird mehrere Stunden verhört und gefoltert. Im Beisein von 4 belgischen Polizisten, Präsident Tshombe und 2 Ministern der abtrünnigen Provinz werden Lumumba und seine Mitstreiter erschossen. Um alle Spuren zu beseitigen, gräbt ein belgischer Polizeibeamter die Leichen kurze Zeit später wieder aus, zerstückelt sie mit einer Säge und löst sie in Säure auf. Der Buchautor und Aktivist Emmanuel Mbolela.
Je pourrais poser la même question à un Français. Qu'allait devenir la France si Général de Gaulle?
Stellen Sie sich einmal vor, man hätte General de Gaulle auf Betreiben eines afrikanischen Landes auf diese Weise ermordet. Unvorstellbar. Stellen Sie sich vor, ein schwarzer Polizist würde sich in Fernsehinterviews damit brüsten, den leblosen Körper eines europäischen Staatsführers zerstückelt und in Säure aufgelöst zu haben. Unvorstellbar. Was geschehen ist, schmerzt heute noch.
Unvorstellbar. Aber ein Beweis, wie brutal Europa und der Westen mit den kolonialisierten Völkern umging, auch als diese in die Unabhängigkeit entlassen wurden. Kongo war Teil einer großen Welle staatlicher Unabhängigkeitserklärungen vor 60 Jahren um 1960. Oliver Ramme skizziert die damalige Entkolonialisierung, die nicht das Ende, sondern erst der Anfang eines Emanzipationsprozesses war.
This mid-20th century is Africa's. This decade is the decade of African independence. Forward then, to independence now. Tomorrow, the United States of Africa.
Heute die Unabhängigkeit Afrikas und morgen die Vereinigten Staaten von Afrika. Das sind die Visionen von Kwame Nkrumah beim Sprung seines Landes in die Unabhängigkeit. Nkrumah ist der erste frei gewählte Präsident Ghanas. Sein Land ist der erste Staat südlich der Sahara, der sich aus der Kolonialherrschaft löst. Ghana gilt 1957 als Vorreiter für die Unabhängigkeitsbestrebungen Afrikas. Ein paar Jahre später, 1960, werden 17 Staaten Afrikas in die Unabhängigkeit entlassen. Dr. Thomas Bierschenk, Professor für Kulturen und Gesellschaften Afrikas an der Universität Mainz.
Die meisten Kolonien, die 1960 unabhängig geworden sind, sind ja französische Kolonien. Von den 17 sind ja 14 französische Kolonien gewesen. Und die Franzosen haben dann eben vorgezogen, das in einem geordneten Prozess zu machen und es relativ schnell über die Bühne zu bringen. Und die Länder sind ja dann sozusagen abhängig vom Besuchsprogramm des französischen Außenministers unabhängig geworden, also alle so im Viertagesrhythmus.
Einige Jahrzehnte zuvor haben die europäischen Großmächte noch begierig den Kontinent unter sich aufgeteilt. England, Frankreich, Portugal, Belgien und Deutschland wollen 1885 bei der Berliner Kongo-Konferenz ein möglichst großes Stück von Afrika abbekommen. Als reine Heuchelei erscheinen die Worte im Schlussdokument der sogenannten Kongo-Akte. In erster Linie wollen sich die Kolonialmächte um das Wohl des Afrikaners bemühen.
Sie werden ohne Unterschied der Nationalität oder des Kultus alle religiösen, wissenschaftlichen und wohltätigen Einrichtungen und Unternehmungen schützen und begünstigen, welche zu jenem Zweck geschaffen und organisiert sind oder dahin zielen, die Eingeborenen zu unterrichten und ihnen die Vorteile der Zivilisation verständlich und wert zu machen.
Die Kongo-Konferenz ist nur ein Meilenstein in der Jahrhunderte währenden europäischen Ausbreitung in Afrika. Thomas Bierschenk.
Afrika war der letzte Kontinent, der kolonisiert wurde, kolonial unterworfen wurde, erst Ende des 19. Jahrhunderts. Und da hatten die Kolonialherren in gewisser Hinsicht ihr Instrumentarium der Ausbeutung schon verfeinert und entwickelt. Es gibt also Historiker, die behaupten, dass es in keinem Kontinent so brutal und so auch entwicklungsfeindlich zuging wie in Afrika.
Die perfektionierte Ausbeutung kostet Geld und Kraft. Und beide schwindet den europäischen Kolonialmächten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es ist die Zeit der Weltkriege. Den Afrikanern wird immer klarer, dass die Europäer zwar über mächtiges Kriegsgerät verfügen, aber nicht unbesiegbar sind und vor allem keinen homogenen Block darstellen. Sie bekriegen sich gegenseitig. Die Peiniger entlarven Schritt für Schritt ihre Schwächen, das Selbstbewusstsein der Afrikaner hingegen steigt. Viele in Frankreich und England glauben nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch an eine dauerhafte Zukunft des Kolonialismus. Vielleicht noch 30, 50 oder gar 100 Jahre. Das Ende kommt schneller als gedacht. Die Vereinigten Staaten, die im Unterschied zu England und Frankreich gestärkt aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgehen, diktieren gemeinsam mit den Briten in die Atlantic Charter. Die Sieger
respektieren das Recht aller Völker, die Regierungsform zu wählen, unter der sie leben wollen. Und sie wünschen zu sehen, dass bei jenen Völkern Souveränitätsrechte und Self-Government wiederhergestellt werden, die ihrer gewaltsam beraubt wurden.
Der britische Premierminister Churchill beeilt sich allerdings festzustellen, dass mit dem Recht aller Völker, die Regierungsform zu wählen, nicht die kolonisierten Völker Afrikas gemeint seien. Als Replik auf die vorenthaltenen Rechte gewinnt im frankophonen Westafrika die Bewegung der Negritude große Bedeutung, die auf die Diskriminierung und politische Unterwerfung durch die Weißen mit einer bewussten Betonung der Werte der schwarzen Kultur antwortet. Die führenden Köpfe der Negritude-Bewegung sind die Schriftsteller Leopold Sédar Senghor, er wird später Präsident Senegals, und Aimé Césaire. Er verfasst den Discours sur le colonialisme.
Le fait est que la civilisation dite...
Césaires Hauptthese. Der europäische Kolonialismus vernichtet brutal und aus reinem Egoismus an sich entwicklungsfähige Kulturen in Übersee. Er degradiert die Überlebenden politisch und materiell, um sie anschließend durch den Rassismus als permanent minderwertig zu brandmarken. Der Druck der Afrikaner, die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gegenüber dem Kolonialismus, die Stärkung der USA, die Gründung der Vereinten Nationen und ihrer Menschenrechtscharta, all das zwingt die Kolonialregime zum Umdenken ihrer Strategien.
Die Politik zuvor war ja, dass sich die Kolonien selbst finanzieren müssen. Also die Kolonien müssen ihre eigene Ausbeutung und ihre eigene Unterwerfung selbst finanzieren. Das durfte ja die metropolitanen Staatshaushalte nicht belasten. Und da gab es dann im Zuge des Zweiten Weltkriegs ein Umdenken, das eben gesagt wurde, wir müssen erstmal gehörig investieren in Infrastruktur, in die Ausweitung der Schulbildung, in den Aufbau einer leistungsfähigen lokalen Bürokratie und so weiter, um Entwicklungsprozesse in Gang zu setzen.
Das ist ein teures Unterfangen. Trotzdem, von ihren Kolonien wollen die europäischen Mächte noch nicht lassen. Dass sich der Kolonialismus überlebt hat, muss Ende der 50er Jahre auch Präsident Charles de Gaulle feststellen.
Wir haben all jenen, die von uns abhängig waren, das Recht auf Selbstbestimmung zuerkannt. Es ihnen zu verweigern, hieße, unseren Idealen zu widersprechen, eine Serie endloser Kämpfe zu entfachen und den Unmut der Welt auf uns zu ziehen.
Paris erreicht 1960 immerhin. Der Übergang der westafrikanischen Staaten in die Unabhängigkeit verläuft einigermaßen geordnet und friedlich. Grand Khals Kongolied Independence Chacha wird in dieser Zeit zu einem Gassenhauer in ganz Afrika. Es ist die Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet der Kongo mit seinem fröhlichen Lied eine der tragischsten Unabhängigkeitsgeschichten schreibt. Besonders der Fall Demokratischer Republik Kongo offenbart die Risiken des Unabhängigkeitsprozesses.
Das war die größte Herausforderung, ist immer noch die Herausforderung in Afrika, dass wir seit 50 Jahren im Grunde immer noch mit der Aufgabe beschäftigt sind, einen Staat aufzubauen.
Professor Elisio Makamo vom Zentrum für Afrikastudien an der Universität Basel.
Und dann natürlich auch eine Gesellschaft zu integrieren, eine Gesellschaft, die oft willkürlich zusammengesetzt worden war durch die Kolonialherren. Das ist auch keine leichte Aufgabe gewesen und es ist immer noch eine Aufgabe.
Vielleicht nicht nur eine Aufgabe, es ist ein Jahrhundertwerk. Können sich die fragilen Staaten Afrikas wirklich aus der Jahrhunderte währenden Umklammerung ihrer ehemaligen Kolonialherren lösen? Nein, meint zumindest der nigerianische Literatur-Nobelpreisträger Wole Soyinka.
They never really left. The Europeans, the colonial powers, never really left Africa.
Die Wahrheit, der wir ins Auge schauen müssen, ist, sie sind niemals gegangen. Die europäischen Mächte haben Afrika nie verlassen. Die Briten, Franzosen und Portugiesen haben nach ihrem Rückzug ihre Statthalter hier gelassen, um ihr, wie ich es nenne, internes koloniales Abenteuer fortzusetzen. Diese Statthalter haben ihre eigennützige Politik weiter fortgesetzt, natürlich hübsch verpackt. Die afrikanischen Führer durften mit ihren dicken Limousinen und ihrer ausufernden Entourage herumziehen. Es wurde der Eindruck erweckt, man begegne sich auf Augenhöhe. Aber das stimmte nicht.
Egalitarian treatment and relationship, but this was not the truth.
Oliver Ramme über Entkolonialisierung und die langen Schatten des Kolonialismus.